So, auch guten Morgen von mir an alle. Genau, es war schon so viel guter, wertvoller Input. Könnt ihr überhaupt noch was aufnehmen? Ja. Danke, das Geld gibt es nachher. So, danke schön, da wird man ja gut versorgt hier. Genau. Gut, ich möchte mit euch heute betrachten, was Jesus selbst gelehrt hat, und einen zentralen Platz in seiner Lehre nimmt dabei die Bergpredigt ein. Das ist, so kann man sagen, so ziemlich die berühmteste Predigt, die Jesus gehalten hat. Man könnte eigentlich eher von einem Seminar sprechen, weil da ist ja so viel drin und so viel Inhalt. Und wir möchten heute Morgen nur den Anfang der Bergpredigt betrachten, die sogenannten Seligpreisungen. Wir starten da heute eine Mini-Predigtreihe. Ich kann heute Morgen nur die Einführung machen und die erste Seligpreisung angucken, weil die legt das Fundament für alle weiteren Seligpreisungen und alles baut darauf auf. Und deswegen möchte ich da heute Morgen den Fokus drauf legen, und nächste Woche geht es dann weiter. Genau, wir möchten zusammen die Stelle lesen, Folie 1, Matthäus 5, die Verse 1 bis 12. Da heißt es: Als er aber das Volk sah, also Jesus, ging er auf einen Berg, und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Nächste Folie: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden selbst Barmherzigkeit erleben oder erlangen. Selig sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei sogar lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also je nach Ausleger ist man sich nicht ganz einig, oder nach Leseart, ob es sich um 8 oder um 9 Seligpreisungen handelt, weil man die letzte Seligpreisung als eine betrachten kann oder eben als 2, je nach Leseart und Auslegung. Was hier natürlich zunächst ganz deutlich auch schön rot markiert ins Auge springt, ist natürlich, dass die Sätze alle mit denselben Worten beginnen, mit den Worten selig sind. So hat es zumindest Martin Luther übersetzt, und in anderen Bibelübersetzungen steht hier zum Beispiel glücklich sind, oder die Elberfelder schreibt, lieber Markus, glückselig sind. Also die konnten sich nicht entscheiden für selig sind oder für glücklich sind, dann haben sie geschrieben glückselig sind, oder in der NGÜ heißt es glücklich zu preisen sind. Also warum so viele verschiedene Übersetzungen? Das zeigt uns mal wieder, dass hier im griechischen Originaltext ein Wort steht mit einer Vielzahl von Bedeutungen, was dann gar nicht so leicht war, das ins Deutsche zu übersetzen, weil man sich für irgendwas entscheiden musste. Im Griechischen steht hier ein Wort, wo so viel an Substanz drinsteckt und so viel Bedeutung drinsteckt. Das griechische Wort ist Makarios. Und mit Makarios wurden damals zum einen die Götter bezeichnet, die angebetet oder die gepriesen wurden, die Götter, die angepriesen wurden. Und zum anderen wurde durch Makarios aber auch eine gottähnliche Freude und der Zustand von Glückseligkeit beschrieben, ein Zustand von Glückseligkeit. Was bedeutet Glückseligkeit? Das bedeutet, ganz von Glück erfüllt zu sein. Ein Zustand tief empfundener, anhaltender Freude, innerer Zufriedenheit und Frieden, welcher über das Erleben von kurzzeitigem Glück hinausgeht. Wow! Also, da steckt so viel drin. Also, wenn du den Zustand mal erreicht hast, bist du wahrscheinlich im Himmel. Aber das wollen wir doch alle. Glücklich sein, glückselig sein, Glück, Zufriedenheit, Frieden. So das ganze All-Inclusive-Paket, was man eigentlich so kriegen kann. Und die Verwendung des Wortes Makarios, also die Art und Weise, wie sie damals in ihrer Kultur, in ihrem Kontext, bin ich noch auf Sendung? Ich bin, glaube ich, weg. Jetzt? Okay, alles klar, dass ich im Stream auch noch ankomme. Und genau die Art und Weise, wie damals in der Kultur, wie damals das Wort verwendet wurde, lässt sich am besten verdeutlichen mit dem Beispiel über die Insel Zypern. Also wer war denn schon mal auf Zypern von euch? Irgendjemand? War jemand schon mal dort? Niemand? Schade, sonst hätte ich euch gefragt, wie war es denn da so? Hat es euch gefallen? Fandet ihr es gut? Weil die Griechen, die nannten nämlich Zypern He Makaria, was übersetzt die glückselige Insel bedeutet. Das Klima auf Zypern war so günstig, die Vegetation so üppig, der Reichtum an Bodenschätzen so groß, dass damit alle Voraussetzungen für ein glückliches Leben gegeben zu sein schienen. Also, die sind davon ausgegangen, dass niemand ein glücklicheres und ein zufriedeneres Leben führen könnte als dort. Wenn jemand von da kam, besser treffen konnte man es nicht in der damaligen Weltvorstellung, in diesem Kontext. Ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, wie bei Asterix und Obelix. Vielleicht kennen das einige, als sie diese erobert Rom, als sie diese Prüfungen haben. Und dann müssen sie auch drüber über diese Insel des Glücks, wo dann dieser Kleine, der in die Prüfung sagt, immer sagt, von dort aus ist noch nie jemand zurückgekommen, also viel Glück. So, diese Ermutigung in Person, dieser kleine Kerl. Und sie landen dort und dort gibt es eigentlich alles. Alles, was das Herz begehrt. Und da fühlst du dich so glückselig und von dort, wenn du dort landest, da kommst du nie wieder weg, da willst du nie wieder weg. Und sie können die Prüfung dann nur schaffen, weil es dort kein Wildschwein gibt. Und das ist natürlich der Grund, dass Obelix sagt, Asterix, wir gehen. So, wenn es da noch Wildschwein gegeben hätte, dann wäre es vorbei gewesen. Also dann wäre es wahrscheinlich dort, hätte es keine weiteren Comics und Filme mehr gegeben. So stelle ich mir das vor, dieser Zustand von Glückseligkeit. Und wenn Jesus jetzt also hier dieses Wort Makarios verwendet, also ich habe das so jetzt ausgeschmückt, damit ihr wisst, was die Menschen damals mit diesem Wort Makarios verbunden haben. Und genau Jesus verwendet hier dieses besondere Wort. Und wenn Jesus jetzt dieses Wort verwendet, dann beschreibt er damit eben diesen Zustand von Glückseligkeit. Und er möchte uns hiermit sagen, ein durch und durch gesegnetes Leben von Gott möchte Gott uns schenken. Ein durch und durch gesegnetes Leben von Gott, was mit dem Tod nicht endet. Was nicht nur auf dieses Leben beschränkt ist, sondern was darüber hinausgeht. Deswegen lesen wir hier auch ganz oft vom Himmelreich und so weiter und so weiter. Das kommt auch gleich noch, was dieses Leben hier betrifft, aber auch darüber hinaus. Dieser Textabschnitt beinhaltet also verschiedene Segnungen, die Gott alle für uns bereithält. Und oftmals ist es so, dass wenn man die liest, dass man sich da so richtig schön von berieseln lassen kann, oder so. Das ist was, was du dir auch als CD vielleicht anmachen kannst. Jetzt ist es ganz anders. Irgendwie ist das, verändert sich ständig hier die Stimme. Genau. Das ist sowas, das könntest du dir auch abend als so christliches Soaking irgendwie anmachen, die Seligpreisungen, etwas, was man in sich aufsaugt und sagt, glückselig sind die, denn sie werden das Himmelreich erben. Glückselig sind die, denn sie werden. Und es ist was, was wir aufsaugen können, was uns gut tut und von dem wir uns berieseln lassen können, weil es sind ja Segnungen für uns. Und es ist zunächst auch okay, das auch so zu lesen. Aber wenn wir uns mit diesen Aussagen von Jesus intensiver beschäftigen, dann werden wir merken, dass da so viel mehr drinsteckt. Und das, was hier drinsteckt, ist ganz schön herausfordernd. Denn Jesus sagte ja nicht nur, ihr seid gesegnet, Segnung 1, Segnung 2, Segnung 3, sondern er sagt, gesegnet, glückselig sind die, die, Bedeutet, es ist eine Bedingung daran geknüpft, eine Voraussetzung. Jesus nennt hier diejenigen glückselig, die eine bestimmte Eigenschaft besitzen, beziehungsweise die nach einer die nach einer bestimmten Einstellung leben eigentlich, die eine bestimmte Lebenseinstellung haben. Und das macht diesen Text so spannend, weil wir aus diesem Text lernen können, welche Eigenschaft und welche Einstellung, welchen Lebenswandel wir als seine Nachfolger haben sollten. Welche Lebenswandel, welche Einstellung für uns erstrebenswert sein sollte. Wie gesagt, da steckt ein Schatz drin, eine große Belohnung, aber auch ein bestimmter Lebenswandel. Auch diese Dimension gibt es ja in der Bibel, dass Gott uns liebt, dass er was Gutes für uns hat, dass er uns überschütten möchte mit seinem Segen. Aber genauso, das wussten die Jünger damals auch, genauso gibt es auch die Dimension, dass es auch Erwartungen gibt, dass auch als Christ ein bestimmter Lebenswandel geführt werden sollte. Ich führe das gleich noch ein bisschen aus. Und besonders interessant, aber auch umso herausfordernder ist auch die Tatsache, dass jede Seligpreisung in fast direktem Widerspruch steht mit dem, was uns die Gesellschaft heutzutage so lehrt. Aber kein Druck, gell? Aber das steckt hier mit drin. In der letzten Seligpreisung macht Jesus sogar deutlich, dass wenn wir nach göttlichen Werten streben, wenn wir nach diesen Werten leben wollen, kompromisslos, dass das auf Widerstand stoßen wird, dass es sogar Verfolgung hervorrufen kann. Und ich möchte mit euch die Seligpreisungen genau unter diesen Gesichtspunkten, unter diesen Merkmalen betrachten. Folie 3. Pro Seligpreisung werde ich dabei auf diese drei Kernelemente eingehen. Also jede Seligpreisung enthält einen Segen, eine Belohnung, die Gott für uns bereithält. Jede Seligpreisung fordert aber auch eine bestimmte göttliche Eigenschaft, einen göttlichen Lebenswandel von uns. Und jede Seligpreisung drittens steht in fast direktem Widerspruch zum Lebensstil unserer Gesellschaft. Die Seligpreisungen beschreiben die Art von Person, die Gott aus dir machen möchte. Die Art von Person, in die dich Gott entwickeln möchte. Und die Art von Person, die wir anstreben sollten, zu werden. Und das, obwohl oder gerade weil die gesellschaftlichen Werte konträr sind, komplett gegensätzlich sind. Und auch da sage ich nochmal, aber das kann jetzt natürlich Druck aufbauen. Aber natürlich ist es wie immer klar, das können wir gar nicht aus eigener Kraft erreichen. Das können wir nur durch Gottes Gnade und durch die Kraft des Heiligen Geistes bewirken. Nur unser Teil ist es, unser Herz aufzumachen und Gott reinzulassen und ihm zu gestatten, dass er an uns wirken kann. Und damit seine Gnade und die Kraft des Heiligen Geistes dies in uns bewirkt. Dass der Heilige Geist und seine Gnade das in uns hervorruft. Schauen wir uns jetzt die erste Seligpreisung an, Folie 4 erstmal. Genau da heißt es bei Luther selig oder für Markus, die Elberfelder, glückselig sind die, da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und ich finde, dieser Satz wirft doch direkt Fragen auf, oder? Also ich finde schon, hier steht die göttliche Einstellung, die Eigenschaft, die wir haben sollen, ist es, geistlich arm zu sein. Wir wollen doch geistlich reich sein, oder? Wir wollen doch voll des Geistes sein als Charismatiker, als Pfingstler. Wir wollen voll und des Geistes sein, voll Kraft und Geist strotzen. Warum sagt Jesus uns, wir sollen geistlich arm sein? Das ist die anstrebende Eigenschaften und Einstellungen, die wir haben sollen, uns danach auszustrecken, geistlich arm zu sein. Also als ich das erste Mal das gelesen habe, habe ich gleich gedacht, also das hat direkt Fragen ausgelöst. Warum denn das? Im Griechischen gibt es zwei verschiedene Wörter für arm. Und das gebräuchliche Wort, was für arm verwendet wird, das ist Penne. Und Penne bezeichnet einfach einen Mensch, der wenig Mittel zur Verfügung hat, der nicht die Möglichkeit hat, großspurig und im Überfluss zu leben. Jemand, der sein Brot sich selbst verdienen muss durch harte Arbeit. Also jemand, der äußerlich arm ist. Doch dieses Wort steht hier nicht, sondern es steht hier das Wort Petochos. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Petochos. Und mit diesem Wort wurde völlige, regelrechte Armut bezeichnet. Also wenn jemand es einfach an allem mangelt, wenn er an allen Punkten, in allen Lebensbereichen, überall einen kompletten Mangel hat. Und wenn man das Wort nicht als Substantiv, sondern als Verb sich anguckt, Petochos, dann heißt es hocken, sich bücken oder kauern. Ist das das, was wir tun sollen, kauern? Es meint hier mit Folgendes in diesem Kontext, es meint Menschen, die von ihrer Not, von ihrer Armut sozusagen in die Knie gezwungen werden. Die so eine Armut, so eine Last auf ihren Schultern haben, dass sie hockend, bückend, also dass sie davon in die Knie gezwungen werden. Menschen, die in totaler Hilflosigkeit waren und die selbst, und da jetzt kommen wir zum richtigen Punkt, die selbst überhaupt nichts mehr zu geben hatten und die andere Menschen brauchten, damit sie aus ihrer Not rauskommen konnten. Und hier ist jetzt die Rede von geistlicher Armut. Also müssen wir es mit der geistlichen Brille betrachten. Damals war es wichtig, geistlich reich zu sein. Die richtige Abstammung zu haben zum Beispiel, gebildet zu sein. Deswegen sagt Paulus das ganz oft, früher habe ich mir darauf was eingebildet, auf meine Bildung, auf meinen Stand, auf das, was ich alles schon erlebt habe. Und wir kennen dieses Spannungsfeld zwischen den Pharisäern. Die Pharisäer, die hielten sich deshalb für etwas Besseres. Wegen ihrer Bildung, wegen ihrem Stand, wegen ihrer Herkunft. Ich bin froh, dass ich nicht wie dieser Zöllner hier bin. Daher kam das, diese Einbildung auf geistlicher Reichtum, auf das, was sie mitbrachten, an Bildung, an Wissen, an das ganze Paket. Es gibt so eine Jesus-Verfilmung, wo Jesus sich so einen Pharisäer anguckt, der da mit stolzer Brust steht und so richtig schön gekleidet ist und drumherum sind die ganzen Armen, um die sich Jesus gerade gekümmert hat. Und Jesus, er guckt ihn so an, sein Gewand, und guckt so an ihn und denkt so, wirklich. Also nach dem Motto so, auf was bildest du dir alles was ein? Das ist doch nicht das, worum es geht, sondern es geht um unser Herz. Und ich fand es, habe ich schon mal gesagt hier, es gibt eine Dokumentation vom letzten Papst und das finde ich sehr bezeichnend. Es gibt da eine Szene, wo er dann in einem Konzil, wo die Bischöfe da sind und so deutliche Worte gefunden hat und gesagt hat, eine Kirche, die selber in ihrem Prunk, in ihrem Reichtum verharrt, das, was wir alles an den Wänden haben, während da draußen noch Menschen sind, die arm sind, die Armut leiden und wird nichts dagegen tun, das ist eine Kirche, in der Jesus Christus nicht zu Hause ist. In der er nicht so sind, wir die Kinnladen runtergegangen sind von den Leuten. Und so hat er deutliche Worte gefunden. Und genau darum geht es, um Schein, um Religiosität und Frömmigkeit oder dass ich erkenne, dass ich Gott nichts geben kann. Die geistlich Armen erkennen, dass sie Gott absolut nichts zu bieten haben, dass sie sozusagen geistlich bankrott sind und dass sie ohne Gott überhaupt gar nichts tun können. So, und meine Lieblingsübersetzung ist die Neues Leben Übersetzung. Ich weiß, da sind wir uns auch nicht ganz einig. Aber hier übersetzt Neues Leben diese Seligpreisung folgendermaßen. Folie 5, also Luther, glückselig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und die Neues Leben Übersetzung schreibt, glücklich sind die, die erkennen, dass sie ihn brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Und genau darum geht es. Genau das ist hier eigentlich gemeint. Vom geistlich Arm, das müssen wir uns erst herleiten. Wie kommt es? Was ist hier gemeint? Und die Neues Leben-Übersetzung hat entschieden, es einfach so zu übersetzen, was hier gemeint ist. Aber ich fand es auch interessant, ich hoffe ihr auch, dass man die Herleitung versteht, woher das kam. Genau. Und darum geht es hier, dass wir erkennen, dass wir ihn brauchen. So, und dann gibt es hier unten eine kleine Tabelle. Ich habe ja gesagt, es gibt immer, das, bei jeder Seligpreisung werden wir uns dann so eine Tabelle angucken. Ich erkläre sie, keine Panik. Das, was in rot markiert ist, das sind immer diese drei Kernelemente, die ich vorher gesagt habe. Und das Grüne ist dann, wie man diese Einstellung entwickelt, was die Bibel sagt, wie wir diese Einstellung bekommen können. Okay, also genau, die Einstellung ist erkennen, dass ich Gott brauche. Und die widersprüchlichen Werte unserer Gesellschaft ist Stolz und persönliche Unabhängigkeit. Selbstverwirklichung ist was ganz, ganz Wichtiges in unserer Gesellschaft. Jeder kennt den Spruch, jeder denkt nur an sich, aber wenigstens denke ich an mich. Oder so viel wie unterm Strich zähle ich, oder? Das ist das, was unsere Gesellschaft uns erzählen möchte. Und wisst ihr, Selbstvertrauen ist ja gar nicht schlecht, aber Selbstvertrauen kommt nirgends in der Bibel vor. Das Wort gibt es in der Bibel nicht. Besser als Selbstvertrauen ist Gottvertrauen. Und ich bin jetzt noch nicht so alt, aber umso älter ich werde, umso mehr Situationen habe ich in meinem Leben erlebt, wo ich merke, wie weit ich mit meinem Selbstvertrauen komme und wie viel besser es ist, Gottvertrauen zu haben. Ich habe neulich gedacht, ich müsste mir es mal wieder beweisen und ich war im Schwimmbad, im Wunnebad und ich dachte, springe ich vom 5-Meter-Turm. Und also 3 Meter sind kein Thema, aber 5 Meter. Und dann habe ich einen entscheidenden Fehler gemacht. Was ist der entscheidende Fehler? Man guckt runter und man beginnt nachzudenken. Das darf man nie machen. Also wenn ihr das vorhabt, da runter zu springen, ich gebe euch einen guten Tipp, ich habe es durch Leiden erprobt. Versuchen nicht nachzudenken, geradeaus gucken, einfach springen, nicht nachdenken, fertig. Aber sobald du anfängst, da runter zu gucken und anzufangen zu überlegen, dann ist schon vorbei. Dann hat man verloren, dann wird es immer schlimmer. Oder so ähnlich wie Petrus, der dann auf Wind und Wellen geguckt hat, oder? Hätte er nur auf Jesus geguckt, wäre es kein Problem. Und dann stand ich da 10 Minuten und ich habe es nicht geschafft, nicht runter zu springen, aber ich dachte, wenn ich jetzt umdrehe und wieder runterkletter, während das halbe Schwimmbad zuguckt. Also das wollte ich mir dann auch nicht geben. Und kam dann an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Jesus sagt mir, oder Gott sagt mir in seinem Wort, sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir bei allem, was du auch tust. Und Jesus hat zu mir gesagt, Jesus, versprichst du mir, dass wenn ich da springe, dass mir nichts passiert? Er sagt, ja, dir passiert nichts, spring. Und dann bin ich tatsächlich gesprungen, Gott sei Dank. Und in dem Moment, wo du springst, die Leute fanden es, glaube ich, nicht so toll, die 10 Minuten warten mussten, die Schlange wurde. Aber in dem Moment, wo du springst, hast du sofort, ist sofort der Druck weg. Also schon während in der Luft denkst du schon, alles gut. Selbstvertrauen ist gut, aber es war jetzt ein humorvolles Beispiel. Es gibt wesentlich wichtigere Beispiele, wo ich gemerkt habe, Gott sei Dank, dass ich mich nicht auf mein Selbstvertrauen stützen muss. Nur auf das. Sondern Gott sei Dank, dass ich Gott vertrauen darf. Dass ich Gott vertrauen darf. Und manchmal kann Gott einem Menschen nicht begegnen, weil dessen Stolz eine Mauer gebildet hat. Ich brauche Gott nicht, ich bin selber groß, selber stark, Gott brauchen nur die Schwachen. Und so wird Gott aus dem Leben ausgeklammert und dadurch bleibt auch der Segen verwehrt, den Gott eigentlich schenken möchte. Hey, der Riese Goliath, habe ich so gedacht, der hatte doch Selbstvertrauen, oder? Der strotzte vor Selbstvertrauen. Wenn jemand Selbstvertrauen hatte, dann der. Und David hat ihm gesagt, du kommst mit Schwert, Speer und Säbel, aber ich komme im Namen des Herrn, des allmächtigen Gottes, den du gerade verspottet hast. David ging es gar nicht um sich, er hat gar nicht gesagt, hey, du hast mich verspottet, jetzt gibt. Nein, du hast meinen Gott verspottet. Er hatte den Fokus, er wusste, Goliath ist nur ein Mensch mit seinem Selbstvertrauen, das ist nicht viel wert. Aber er hatte den Fokus auf Gott und auf Gott vertrauen. Und er wusste, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, hat er später gesagt. Aber das hat er da sicherlich auch schon gedacht. Mit meinem Gott kann ich alles vollbringen. Und Goliath fällt. Gottvertrauen ist besser als Selbstvertrauen. Und diese Eigenschaft zu erkennen, dass wir Gott brauchen, ist sozusagen das Fundament für alle anderen Seligpreisungen, für alle anderen Eigenschaften. Wir können nicht sanftmütig, barmherzig, friedfertig und so weiter sein, wenn wir nicht zuerst erkennen, dass wir ihn, Jesus, brauchen. Einfach für alles. Und ja, es gibt Menschen, das will man auch denken, es gibt Christen, die sich manchmal echt daneben benehmen. Und es gibt Atheisten, die manchmal barmherziger sind, oder? Und friedfertiger sind und liebevoller sind. Ja, das stimmt, das gibt es. Aus der natürlich, aus der Kraft heraus. Aber umso mehr sollten wir uns doch bemühen, dass unser Leben etwas ausstrahlt, was für andere Menschen attraktiv ist. Dass sie nicht sagen, wenn der Christ ist, will ich keiner werden. Sondern dass sie sagen, in dem Lebenswandel dieser Person habe ich Gott erkannt, habe ich Gott gesehen, habe ich Gott erlebt. Und auch da, wir können es nicht aus uns selbst heraus produzieren. Das kann man vielleicht eine Weile. Aber wir müssen erkennen, dass wir Gott brauchen. Und durch ihn wird es alles dann bewirkt. Jesus, genau. Und ich, wisst ihr, ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich Gott brauche, dass ich es alleine nicht schaffe, dass ich es alleine nicht hinkriege. Das ist nichts, wofür ich mich schäme. Denn nur wenn wir das erkennen, dass wir Gott brauchen, dann kann Jesus damit beginnen, uns zu verändern. Die menschliche Natur, die selbstsüchtige Natur zu verändern und die Frucht des Geistes wachsen zu lassen und all diese göttlichen Eigenschaften. Alles beginnt damit, dass ich erkenne, ich kann es eigentlich nicht, ich habe nichts zu geben. Aber ich brauche Gott und er verändert mich. Und die Segen, soll ich es tauschen, oder?
Nee, Daniel, aber ich habe so den Eindruck gehabt, vielleicht könnte man auch wirklich nach dieser Seelenpreisung Stopp machen, dass wir nochmal weitergehen noch. Also es ist total wertvoll. Aber
ich würde es jetzt schon gerne, ich habe jetzt noch zwei Seiten, ich würde schon noch fertig predigen wollen.
Aber, genau, also diese eine, aber wir machen dann nicht mehr heute.
Ach so, ja, ich habe doch gesagt eine. Ich habe ja gesagt eine, genau. Genau, weil wir wollen uns auf jeden Fall noch die Belohnung angucken. Genau, die Belohnung, die hier versprochen wird für die, die sie diese Einstellung haben, oder die Segen, die Belohnung, das Himmelreich wird auch hier nicht den geistlich Reichen gegeben, sondern den geistlich Armen geschenkt. Ich habe gelernt, Reiche, also wurden immer den Königen eigentlich gegeben. Könige wurden die, die viel Geld hatten, die am meisten Geld hatten. Die haben das bekommen. Und Jesus sagt hier, es wird nicht den Reichen, den geistlich Reichen gegeben, sondern es wird den geistlich Armen geschenkt. Und was ist das Himmelreich? Das Himmelreich ist ein Synonym für das Reich Gottes. Also das ist der Begriff dafür, Reich Gottes. Und das Reich Gottes meint zum einen das Reich, in das wir eines Tages eingehen werden. Das Reich Gottes, das himmlische Reich, das Paradies, das, was eines Tages auf uns wartet. Aber zum anderen meint es auch, dass durch Jesus bereits auf dieser Erde dieses Reich schon angebrochen ist. Weil Jesus, der in eine natürliche Welt kam, hier übernatürliche Dinge tun konnte. In einer natürlichen Welt hat Jesus übernatürliche Dinge getan und dadurch zeigte er mächtig, dass das Reich Gottes unter uns bereits angebrochen ist. Und Jesus, er sprach am meisten über das Reich Gottes, über das zukünftige Reich, aber auch über das Reich Gottes, was durch ihn schon zu uns gekommen ist. Und seine Wunder, die bestätigten das eindrucksvoll. In der Theologie, da gibt es das Spannungsfeld, das sich nennt von das Spannungsfeld von schon jetzt und noch nicht. Oder es wird gesprochen vom gegenwärtigen und vom zukünftigen Reich Gottes. Und durch Jesus, durch seine Person und durch das, was er tat, ist das Himmelreich auf dieser Erde angebrochen, aber noch nicht ganz vollendet. Wir können jetzt Jesus erleben. Und ich finde es so stark, wenn wir Zeugnisse haben, wenn wir Menschen haben, die erzählen, wie sie Gott erlebt haben, wenn sie begeistert sind von dem, was Jesus in ihrem Leben getan hat, dass er sie befreit hat, dass er sie verändert hat, dass er geheilt hat und so weiter. Aber all diese Dinge sind nur Appetithäppchen auf den Himmel, nur ein Vorgeschmack, nur eine Demo auf das, was noch kommen wird. Und ganz bekommen wir das Himmelreich erst am Ende der Zeit und es wird wunderbar sein. Erst dann werden wir diesen Zustand von Glückseligkeit erlebt haben. Das ewige Leben, ewige Gemeinschaft mit Gott. Es wird nichts fehlen. Es wird uns an nichts mangeln. So nicht wie bei Obelix mit dem Wildschwein, dass es doch einen Haken hat. Nein, es wird an nichts mangeln. Und die Worte Jesu und seine Taten, sie gehören zusammen. Und wir können und wir dürfen sie nicht voneinander trennen. Manche Menschen sagen, Jesus war ein toller Lehrer, er hat schöne Geschichten erzählt und wertvolle Gedanken weitergegeben. Aber an die Auferstehung, an seine Vollmacht, an die übernatürlichen Taten, also das fällt mir echt schwer, das zu glauben. Und es funktioniert nicht. Du kannst das ausklammern, du kannst Jesus nur als Komplettpaket nehmen. Und genauso falsch und einseitig wäre es von Jesu Wunder, fasziniert zu sein und sich danach auszustrecken, aber seine Lehre, seine Gebote und seine Gesetze zu missachten. Zum Beispiel, liebe deine Feinde, lebe sexuell rein und. Ja, das interessiert mich nicht. Nee, ein Jünger muss auf beides achten. Und jetzt zuletzt, letzter Punkt, wie man diese Einstellung entwickelt. Gucken wir uns die letzte Folie an, Folie 6. Da stehen die Verse aus Jakobus 4, 6 bis 10. Ich gehe da nur auf den Anfang ein, weil die Verse danach, die werden nächste Woche auch nochmal angeguckt, weil die auch mit der Seligpreisung 2 zusammenhängen. Also nur kurz den Anfang. Weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. Also Selbstverwirklichung, Freundschaft mit der Welt und so weiter, das wird da beschrieben. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wascht euch die Hände, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Erkennt eure Schuld und weint darüber. Klagt und trauert. Seid traurig, statt zu lachen und niedergeschlagen, statt euch zu freuen. Das wird man nächstes Mal verstehen, diese krassen Verse, wenn wir über den Trost Gottes dann uns das angucken werden. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wir kennen das, ich sage es nur mini kurz, das vom verlorenen Sohn. Der hatte sich doch gesagt, hey, unterm Strich zähle ich, oder? Gib mir mein Erbe und ich mache was aus meinem Leben. Und wo hat es ihn hingebracht? Letztlich zu den Schweinen. Und dort hat er erkannt seine Armut. Auch seine geistliche Armut. Ich bin es nicht wert, heimzukommen. Ich habe nichts zu geben, ich habe nichts vorzuweisen. Und da kehrt er um und sein Vater kommt ihm entgegen und er setzt ihm wieder ein. Er gibt ihm wieder Besitz. Und wir müssen erkennen, dass es nicht auf uns ankommt, auf unsere Herkunft, auf unsere Bildung, auf unsere Fähigkeiten, auf alles, was wir mitbringen, sondern dass wir voll und ganz abhängig sind von Jesus und von seiner Gnade. Gottvertrauen ist besser als Selbstvertrauen. Und deshalb ist mit geistlich arm gemeint, dass wir aufhören sollen, uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen und anfangen sollen, voll und ganz für Gott zu leben. Denn obwohl wir nichts zu geben haben, obwohl wir nichts zu bieten haben, und Gottes Freundlichkeit und Liebe und alles gar nicht verdient hätten eigentlich, hat er sich entschieden, uns trotzdem zu lieben, uns dennoch zu lieben und uns das Wertvollste zu schenken, nämlich seinen Sohn, der für uns ans Kreuz geht, aus Liebe und uns dadurch Erlösung und letztlich das Himmelreich zu schenken. Das, was wir hier schon erleben dürfen, wenn wir seine Freunde sind, wenn wir mit ihm leben, aber was wir in der Vollendung dann am Ende der Zeit bekommen werden, wenn wir eine Entscheidung für ihn getroffen haben. Amen.